Apostel Petrus schreibt im ersten Brief in Kapitel 1, Vers 15, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Leben. Und wir haben diese Heiligung oder diese Reinigung am Anfang des Gottesdienstes, und ich mache sie normal mit den 10 Geboten oder dem Doppelgebot, heute aber wieder mit dem Vater unser. Das ist das, was der Herr Jesus gelehrt hat. So sollen wir beten. Davor sagt er, dass wir nicht beten sollen wie die Heiden, die mit viel Geplapper versuchen, ihre Gottheit zu überzeugen. Nein, betet so. Vater unser im Himmel. Und schon ist ein Hinweis auf ihn selbst, denn Gott ist nicht automatisch Vater. Er ist durch den Herrn Jesus Christus Vater. Johannes 1,12 sagt, wie viele ihn aufnahmen, den gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das ist gut so. Wobei dieses Aufnehmen nicht einfach so ist, dass man, ja, komm rein und das war's dann. Es ist auch nicht beschränkt auf die Taufe, wo wir auf den Herrn Jesus Christus und den Vater getauft werden. Es ist mehr. Und das wird gezeigt in den 3 folgenden Bitten. Dein Name werde geheiligt. Das ist zum Vater im Himmel gedacht. Und heißt so viel wie die ersten 4 Gebote. Durch mich soll dein Name nicht in den Schmutz gezogen werden. Ich will eine Ehre für dich sein. Die zweite Bitte, dein Reich komme, ist nicht nur auf die Zukunft gedacht, sondern ist auf jetzt gedacht. Deine wörtlich Königsherrschaft sei über mir. Regiere mich als der gute König in allem. Und nicht nur mich, sondern auch meine Familie. Sie soll auch unter deine Herrschaft kommen. Und nicht nur meine Familie, sondern auch die Menschen, die ich liebe. Auch für sie bete ich, dass sie unter deine Herrschaft kommen. Und unter deine Erlösung natürlich. Und nicht nur das, sondern ich bete damit auch für meine Gemeinde und für meine Kirche, dass sie dein Reich ist, dein sichtbares Reich auf Erden. Das will ich. Und Gott wird diese Bitte erhören. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, ist die dritte Bitte und heißt so viel wie, ja nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. In allem, in jedem Detail meines Lebens, meiner Ausrichtung des Lebens. Denn dein Wille ist gut, was man von meinem Willen nicht unbedingt behaupten kann. Wer hat seinen Willen vollkommen erfüllt? Das ist der Herr Jesus. Im Garten Gethsemane betet er in größter Verzweiflung, dass der Kelch an ihm vorbeigeht, dass er nicht von Gott getrennt ist, aber letztendlich dein Wille geschehe, nicht der meine. Unser tägliches Brot gib uns heute und bitte noch etwas mehr dazu, gell? Also versorge mich, und das ist jetzt, da wird Gott in unser Leben hineingezogen. Bitte versorg mich, bewahr mich, versorg mich mit allem, was ich zum Leben brauche. Und das ist auch noch etwas, die nächste Bitte, die brauche ich auch dringend. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Die erste Bitte ist, vergib uns unsere Schuld. Das tut er, wenn wir ihn darum bitten. Und er tut es wegen dem Herrn Jesus Christus, weil der für uns eintritt. Und wir vergeben auch, so wie er uns vergeben hat. Und wenn wir das nicht tun, wird er uns die Schulden auch nicht vergeben. führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich habe es das letzte Mal gesagt und sage es jetzt wieder, diese Führung ist keine direkte Führung von Gott. Es ist ein anderes Wort und heißt so viel wie, lass uns nicht in der Hand der Versuchung, dass die Versuchung Gewalt über uns hat und uns treibt und beherrscht. Und das ist die Bitte. Bewahr mich bei dir. Und von dem Bösen, das ist sowohl das Böse, die Sünde, wie auch der Böse, der Teufel. Es ist beides. Bewahr mich davor. Und erlöse mich. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist zum Schluss noch einmal ein Blick hinauf in seine Herrlichkeit. Er hat die Macht über Himmel und Erde und wird sie auch zugunsten, wieder um seines Sohnes willen, zugunsten seiner Kinder ausüben. Er tut es, er kann es, er will es, auch wenn wir das im Moment nicht sehen. So wird das Gebet abgeschlossen mit dem Amen, und das heißt, ich vertraue darauf und ich stehe dazu. Unser Studienleiter sagte, dieses Gebet ist eine Absage, ein Bekenntnis zu Gott und eine Absage an den Teufel. Und ja, da hat er nicht ganz unrecht. Was uns dieses Gebet jetzt am Anfang zeigt, das ist, wie gut wir als Kinder Gottes sind. Wie wir das alles verwirklichen, die ersten drei Bitten. Wie gut wir als Kinder Gottes sind. Und fragt uns natürlich, ob wir überhaupt Kinder Gottes sind. Es führt uns in die Reinigung, es führt uns zum Herrn Jesus Christus, denn es zeigt unsere Sünde. Und es ist zugleich auch Evangelium. Da ist der Vater. Und Galater 3,24 sagt, es führt uns zum Herrn Jesus Christus, ist ein Pädagoge zu ihm hin. Denn er hat all das erfüllt, was das Vater unser aussagt. Und er hat es nicht nur getan für sich selbst, nicht nur für Gott, sondern auch für die Seinen. Lasst uns jetzt still werden, dem Herrn unsere Sünde bekennen, und ich schließe die Stille ab mit meinem Gebet. Apostelgeschichte 24, die Verse 1 bis 14, das ist der Predigttext und der Titel der Predigt lautet dann Sekte? Fragezeichen. Ich lese. Nach 5 Tagen aber kam der hohe Priester Ananias mit den Ältesten und einem Anwalt, einem gewissen Tertullius, herab und erschien vor dem Statthalter gegen Paulus. Als dieser aber gerufen worden war, begann Tertullius mit der Anklagerede und sprach, dass wir viel Frieden durch dich genießen und dass diesem Volk durch deine Fürsorge heilsame Zustände geschaffen worden sind, erkennen wir allezeit und überall mit Dankbarkeit an, hochedler Felix. Damit ich dich aber nicht allzu sehr bemühe, bitte ich dich, uns in Kürze nach deiner Freundlichkeit anzuhören. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden, als einen, der Aufruhr stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als einen Anführer der Sekte der Nazarener. Er versuchte, den Tempel zu entheiligen, doch wir ergriffen ihn und wollten ihn nach unserem Gesetz richten. Aber Lysias, der Befehlshaber, kam herzu und entriss ihn mit großer Gewalt unseren Händen und befahl, dass seine Ankläger zu dir kommen sollten. Von ihm kannst du, wenn du ihn hörst, alles erfahren, dessen wir ihn anklagen. Und die Juden stimmten dem zu und behaupteten, es verhielte sich so. Nachdem der Statthalter Paulus durch ein Zeichen zum Reden aufgefordert hatte, gab der folgende Antwort: Da ich weiß, dass du seit vielen Jahren Richter über dieses Volk bist, verteidige ich meine Sache desto zuversichtlicher, weil du erfahren kannst, dass es nicht länger als 12 Tage her ist, seit ich hinaufzog, um in Jerusalem anzubeten. Sie fanden mich weder im Tempel, dass ich mich mit jemand gestritten oder einen Volksauflauf erregt hätte, noch in den Synagogen, noch in der Stadt. Sie können auch nicht beweisen, dass dessen sie mich jetzt anklagen. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Amen. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für deine Kinder, für ihr Herz, ein Wort für uns und unser Herz für dich und dein Wort. Amen. Einleitung. Der Apostel Paulus wurde im Tempel von aufgebrachten jüdischen Gläubigen beinahe gelyncht. Also sie haben ihn aus dem Tempel hinausgezerrt und wollten ihn umbringen. Da ist der römische Oberst, der in der Festung Antonia, ihr seht die Festung Antonia rechts im Bild, eingeschritten mit seinen Soldaten, hat ihn gerettet und ihn der Menge, dem Mob, entrissen. Paulus aber bittet ihn, dass er zur Menge reden darf, und der Oberst gestattet es ihm. Und Paulus redet zu ihm, und als sie dann am Schluss hören, dass er zu den Heiden gesandt ist, da fangen sie wieder an und wollen ihn erneut umbringen. Und der Oberst muss ihn erneut aus den Händen des wütenden Mobs retten. Und der Kerl kehrt ihn ein, weiß nicht, was los ist, denkt, er ist ein Aufrührer. Paulus aber sagt, als er ihn so auspeitschen lassen will mit diesen gefährlichen römischen Peitschen, die Metallstücke an ihren Enden haben, da fragt der Paulus ihn, dürft ihr das mit Römern? Natürlich dürfen sie nicht. Und Paulus erbittet dann, dass er also nicht geschlagen wird, er wird auch nicht geschlagen. Und dann kommt der Hohe Rat und will am nächsten Tag wieder eine Gerichtsanhörung haben. Und Paulus darf dort wieder reden, und es passiert wieder dasselbe. Er kriegt zuerst gleich sobald er den Mund aufmacht, kriegt er eine aufs Maul. Gegen alles Recht. Und er ruft in die Menge hinein, in den Hohen Rat, in die Kirchenleitung, dass er wegen der Auferstehung der Toten verhaftet wurde und angeklagt wird. Er weiß, dass da Pharisäer und Sadduzäer sind, und die einen glauben nicht an die Auferstehung. Und schon geht's wieder los, und die Soldaten müssen ihn schon wieder retten, das dritte Mal. Er ist dann wieder in der Burg, und die 40 Eiferer, Zeloten, verschwören sich, dass sie ihn umbringen, dass sie nichts essen, bis sie ihn umgebracht haben, und veranlassen, dass der Hohe Rat, die Kirchenleitung, am nächsten Tag verhören soll, und sie wollen ihn dann umbringen. Das wird bekannt, und Lysias, der Befehlshaber, sendet den Paulus mit starker militärischer Bedeckung nach Caesarea. Dort ist der hohe Priester, und Paulus kommt dort an und wird dann wieder vor Gericht gestellt. Allerdings ist der hohe Priester dabei, aber den Prozess führt der Statthalter. Also bis jetzt liefen die Mühlen des Gesetzes für den Apostel sehr gut. Er konnte sich erfolgreich aufs Gesetz berufen, wurde gerettet, und die Vertreter des Gesetzes haben ihm Recht gegeben, jedenfalls die Römer. Das römische Gesetz war gut für die Römer. überragend für die Römer. Für die anderen nicht so. Und die Gesetzesvertreter waren allerdings extrem anfällig für Korruption. Paulus weiß, dass auch dieser Statthalter Felix extrem anfällig ist für Korruption. Also das römische Gesetz war gut, aber er ist jetzt in den Händen, ist Gefangener der Römer, und das war nicht so gut. Ja, bis jetzt konnte er sich freuen über die römischen Gesetzgeber und Gesetzesvertreter, aber ob das so weitergeht, das ist sehr fraglich. Allerdings weiß Paulus auch, dass die Obrigkeit nur Gottes Dienerin ist und Gott die Fäden in der Hand hält und er in Gottes Hand ist. Und das macht ihn froh. Und die gehörten Verse aus Apostelgeschichte 24 beschreiben, wie Paulus eben in Caesarea der Prozess gemacht wird. Ich habe drei Punkte dazu. Erstens die Anwälte, zweitens die Sekte, drittens der Glaube. Erstens Anwälte. Tertullius, römischer Anwalt, die Kirchenleitung hat ihn engagiert. An für sich ist er kein Anwalt oder nicht das, was ein Jurist ist. Er ist wörtlich ein Rhetor, einer, der gut reden kann, der auch Rhetorik lehrt. Das hat man früher gelehrt an den Universitäten und Schulen. Er ist ganz auf der Linie der Kirchenleitung, die hat ihn auch bezahlt und muss ihn bezahlen, und er sagt, er vertritt ihre Sache gut, er schmeichelt dem Statthalter, sagt, ja, wir wissen und ehren überall und zu jeder Zeit, dass wir große Wohltaten durch dich haben. Stimmt natürlich hinten und vorne nicht, die Juden waren sehr rebellisch und haben sich gar nicht gefreut, aber er sagt es. Und er vertritt dann genau die Kirchenlinie und lügt natürlich dabei. Aber die Kirchenleitung sagt, ja, ja, so war es. Ja, was will man da tun? Es sieht nicht gut aus für Paulus. So viele Zeugen und er ganz alleine. Aber Paulus hat auch Anwälte dabei. Die sieht man zwar nicht, aber der Herr Jesus hat in Lukas 12, ab Vers 11 gesagt, wenn sie euch vor Synagogen, Fürsten und Obrigkeiten führen, sagt nicht, wie ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch lehren, was ihr sagen sollt. Und Johannes 14, 26 sagt, der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Beistand, Luther übersetzt Tröster, im griechischen Original aber steht Paraklet, der Herbeigerufene. So wurden die Anwälte bezeichnet, die ohne Bezahlung, die ihr Leben eingesetzt haben und mit dem Angeklagten ins Gericht gingen. Und diese guten Parakleten, die haben ihr eigenes Leben und ihren Besitz aufs Spiel gesetzt. Denn wurde der Angeklagte schuldig gesprochen, dann konnten sie als Freunde und Rechtsanwälte auch ihr Leben und zumindest ihren Besitz verlieren. Also das waren schon gute Anwälte, das waren Freunde. Das waren Vertraute. Und der Jesus bezeichnet den Heiligen Geist als Parakleten, als Beistand. Und der Heilige Geist ist tatsächlich sein Stellvertreter. Er ist der unsichtbare, aber nicht unwirksame Beistand, um den wir den Vater im Himmel bitten sollen. Lukas 11, 13. Er ist die demütige dritte Person Gottes, die wir nicht betrüben sollen, Epheser 4, 30, nicht dämpfen sollen, Epheser 5, 1. Thessalonicher 5, 19, den wir auch nicht belügen sollen, Apostelgeschichte 5, 3, auf den wir hören sollen, der durch Gottes Wort und das Gewissen spricht, der uns in den Leib Jesu hineintauft, 1. Korinther 12, 13, das heißt in seine Gemeinde hineingebärt und erneuert, Titus 3, 5, und natürlich auch ausrüstet, begabt mit Charismen, Gnadengaben. Ja, das ist er. Und er verherrlicht den Herrn Jesus Christus. Johannes 16, zweimal. Das heißt, er zeigt, wer der Herr Jesus ist, so dass wir ihm folgen wollen, dass wir ihm gehorchen wollen, dass wir wissen, dass er unser Erlöser ist, der die Schuld von uns auf sich genommen hat, dem wir auch folgen wollen, weil wir wissen, dass er der andere Paraklet ist, der Fürbitter bei Gott. Und das steht in 1. Johannes 2,1. Johannes schreibt, Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir den Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ja, hier steht wieder der zweite Anwalt, der Paraklet, Jesus Christus ist das. Also Paulus kann an für sich ruhig sein da in diesem Prozess. Er hat zwei Anwälte an seiner Seite. Also ob er innerlich auch ruhig war, ich weiß nicht. Er kann sich aber auf seine unsichtbaren Anwälte verlassen und ist von ihnen nicht verlassen. Auch nicht, als die Gegner ihn als Haupt einer Sekte bezeichnen. Zweiter Punkt, die Sekte. Also Sekte klingt schlimm. Also sie gehören doch auch zu einer Sekte, hat eine Frau zu mir gesagt, als ich ihr Geschäft betrat. Sie kannte mich und ich frag ihr, nur weil ich evangelisch bin, bin ich Sekte? Und sie sagt, ja, Luther war der oberste Sektierer. Okay. Gut. Also das war zu einer Zeit, als in Österreich noch zu über 90% katholisch war. Und ja, heute sind es noch 52% und das mit der Sekte, das läuft nicht mehr so. Aber was ist eigentlich eine Sekte? Hier seht ihr einen Kreis mit verschiedenen Sektoren. Und dann seht ihr auch noch eine Torte, die ist lecker und die hat lauter schöne Kuchenstückchen abgetrennt. Sekte kommt von Sektor, Abschnitt, Ausschnitt. Und jetzt etwas appetitlich gesagt, esst ihr ein Tortenstück, seid ihr Sektierer, denn ihr esst einen Sektor der ganzen Torte. So, jetzt habt ihr's. Natürlich hat Tertullius das mit Sekte nicht so appetitlich gemeint. Juden, die an den Juden Jesus Christus glaubten, wurden nicht, also zu seiner Zeit noch nicht, abgetrennt vom Judentum. Das kam erst später. Ab 90 waren die Juden, die an Jesus Christus glaubten, keine Juden mehr. Und gehörten nicht mehr zur jüdischen Religion. Zu der Zeit waren die Christen noch ein Teil der jüdischen Religion, weil sie an den Juden Jesus Christus glaubten und aus dem Judentum das Christentum hervorging. Das war dann nicht mehr ab 90. Und ja gut, ab 90 konnten sie dann legal von Rom verfolgt werden, als illegitime Religion. Das ist zum Teil geschehen und ist bis etwa 320 geschehen, als Kaiser Konstantin, also Cäsar, die Christen grundsätzlich den anderen Religionen gleichstellte und dann 321 sie noch privilegierte und ihnen den Sonntag frei gab für den Gottesdienst. Natürlich gab er allen den Sonntag frei, aber die Christen konnten Gottesdienst gehen. hier zu der Zeit war Paulus noch Teil und die Christen waren noch Teil der jüdischen Religion. Die Pharisäer waren auch eine Sekte und das war nicht schlimm. Gut, aber er sagt es halt. Und sie wollen natürlich diese Sekte wieder zum allgemeinen Judentum zurückhaben, wobei es das allgemeine Judentum und den allgemeinen Glauben nicht gab. In diesem Hohen Rat, der jetzt im Gericht anwesend ist, da gab es schon zwei verschiedene Glauben. Also, war eine schwierige Sache. War nicht so schlau vom Tertullius, den als Sektenführer zu bezeichnen. Was ist heute eine Sekte? Tja, alle Glaubensgruppierungen oder alle Denominationen, die behaupten, dass das Heil nur bei ihnen zu finden ist, sind eine Sekte. Nur bei uns wirst du gerettet. Nur in unserer kirchlichen Organisation wirst du gerettet. Nur bei uns ist die Wahrheit und so weiter. Wer vertritt so einen Anspruch? Ja, die bekanntesten sind wohl Jehovas Zeugen. Die unbekanntesten sind wohl oder ist wohl die römisch-katholische Kirche. Sie bezieht das Heil nur auf sich und nennt dabei den Cyprian von Karthago. Der sagte, extra ecclesiam salus non est. Also außerhalb der Kirche kein Heil oder keine Rettung. Und da sie die wahre Eucharistie und den Papst als wahren Stellvertreter Gottes auf Erden haben, okay, das Heil ist nur bei uns. Allerdings, als Cyprian das sagte, gab es die katholische Kirche, das Papsttum und auch diese Form der Eucharistie nicht. Das gab sie nicht. Cyprian sagte vielmehr das, was in Apostelgeschichte 2,47 auch steht und was der Herr sagt und tut. Der Herr fügt zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es ist Gemeinde, nicht Denomination. Es ist der Herr, der rettet und der zu seiner Gemeinde hinzufügt, in sein Reich einfügt, in sein Sichtbares. Also, die evangelisch-reformierte Kirche WB kann sich als Sektor oder als Sekte der weltweiten wahren Kirche Jesu bezeichnen. Wir sind ein geschmackiger Teil vom Ganzen. Oder? Wir sollen trotzdem aufpassen, denn Galater 5,20 warnt, offenbar sind die Auswirkungen unserer natürlichen Begierden, Ehebruch, Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen. Und für Spaltungen gebraucht der Apostel das Wort Sekte und das bei Gläubigen. Ich komme zum dritten Punkt, der Glaube. Paulus sagt in seiner Verteidigung, das bekenne ich, dass ich nach dem Weg, den sie Sekte nennen, dem Gott der Väter, auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Damit ist er eigentlich auf dem rechten Weg und im rechten Glauben. Aber ja, das behaupten ja alle, gell? Jeder sagt, dass er auf dem rechten Weg ist mit seinem Glauben und ja. Eigentlich tun das alle. Aber Paulus spricht hier vom Alten Testament, das nicht so ganz einfach ist. Da steht nämlich so viel drin und auch so viel Schlimmes drin, dass auch viele Prediger, heutige Prediger aus dem Alten Testament nicht predigen. Lieber aus dem Neuen Testament, das ist einfach. Allerdings baut man ohne Altes Testament, Gottes Haus ohne Fundament. Und nachdem wir meist Vorarlberger sind und Häuslebauer sind, wissen wir sehr wohl, wie das ist, wenn man ein Haus ohne Fundament baut. Das kracht zusammen. Das wird schief. Einer von 25 Versen im Neuen Testament stammt direkt aus dem Alten Testament. Direktes Zitat. Indirekt sind es über 4000 Hinweise aus dem Alten Testament, im Neuen Testament. Und das letzte Buch im Neuen Testament, die Offenbarung, ist zu 2/3 nur alttestamentliche Zitate und Bilder. Also so ganz kann man das Alte Testament nicht ignorieren. Paulus glaubt und schreibt, was Römer 15,4 sagt, und er schreibt das dort. Alles, was früher geschrieben ist, und er meint das Alte Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Ja gut, die Hoffnung haben durch das Alte Testament. Das heißt nicht, dass wir das Alte Testament einfach so recht verstehen und dann Hoffnung, die Hoffnung haben können. Der Jesus selbst weist nach seiner Auferstehung die seine Emmaus-Jünger zurecht. Er nennt sie Toren mit trägem Herzen und beginnt bei Mose und allen Propheten und legt ihn in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und das ist sehr viel, was im Alten Testament sich auf ihn bezieht. Und was sich auf ihn bezieht, auf den Christus bezieht, das sollen Christen auch glauben. Ja, das Zeremonialgesetz, die Reinheitsgesetze und die Speisegesetze, die sind nicht mehr. Auch wenn manche Kirchen sie abgeändert wieder eingeführt haben, wie das alttestamentliche Opfer, halt unblutig, oder den vielen Weihrauch und die Reinigung und die Speiseriten halt doch wieder eingeführt haben. Und Gottes für den Staat Israel angeordnetes Gesetz, das galt schon zu Jesu Zeiten nicht mehr. Sie konnten nicht einfach so, sie bringen eine Ehebrecherin zum Herrn Jesus in Johannes 8 und was sollen wir mit ihr tun? Ja, das römische Gesetz erlaubt nicht, dass sie getötet wird. Aber Mose hat dem Staat Israel gesagt, ja, sie soll getötet werden. Sie wollen ihn versuchen. Das mosaische Gesetz galt nicht mehr für den Staat. Ja. Das gilt nicht mehr. Aber was auf Christus hin bezogen wird und das Wesentliche, das Moralische, die 10 Gebote, das gilt nach wie vor. Also, Schluss. Sekten glauben, was ihre Sektengründer vorgegeben haben. Das glauben sie. Wir glauben wie Paulus an den Herrn Jesus Christus, der überall im Alten Testament zu finden ist, der im Neuen Testament klar zu sehen ist und auch heute Herr über Himmel und Erde und wichtig, auch uns persönlich ist. Er ist der Erlöser meiner Sünden und der Paraklet, der Fürsprecher, der nötige Fürsprecher bei Gott. Amen.